Ja, auch meinerseits erst einmal ein herzliches Willkommen zu unserer Osterkonferenz. Und es geht ja so schnell, dass ich auch gleichzeitig mich schon wieder verabschieden kann, weil ich weiß ja nicht, ob wir uns die Tage noch sehen und dann ist schon wieder Ostermontag und dann sind sie auch schon wieder weg. Das geht ja alles ratzfatz, ne, heutzutage. Vielen, vielen Dank auch für alles, was wir schon haben hören durften, sei es vom Freddy, Moderation, sei es die Botschaften, die wir schon haben hören dürfen und natürlich auch die musikalischen Beiträge und alles, was dazu gehörte. Ja, das Generalthema, da sage ich Ihnen ja nichts Neues. Das Generalthema, es lautet, höre des Herrn Wort. Und heute, am späten Nachmittag des Karfreitages, da soll es eben hier um das Wort der Erlösung gehen. Und dahingehend wollen wir uns ein paar Gedanken über Tod und Auferstehung machen. Und so lautet mein Thema praktisch so als Unterpunkt vom ersten Tod bis zur zweiten Auferstehung. Und wie wir noch sehen werden, spricht die Bibel ja von einem ersten, aber auch von einem zweiten Tod, sowie von einer ersten, aber auch einer zweiten Auferstehung. Und ich lese uns zu Beginn auszugsweise aus dem Abschnitt, den wir eben auch gehört haben, und den müssen Sie nicht aufschlagen, ich habe das hier vor Augen, oder ihr habt es hier vor Augen, auszugsweise aus Epheser, Kapitel 2, ab Vers 1, und da lautet es wie folgt: Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, hat Gott, der reich ist an Erbarmen, um seiner großen Liebe willen mit dem Christus lebendig gemacht. Hier ist also jetzt davon die Rede, dass auch wir, die wir dem Herrn Jesus angehören und erlöst sind, einst tot waren. Und dabei geht es natürlich nicht um den körperlichen, sondern um den geistlichen Tod. Und die Bibel, sie spricht in den verschiedensten Stellen davon, ja, dass ohne Gott jeder Mensch geistlich tot ist. Das heißt, dass der Mensch mit der Geburt zwar körperlich lebt, ja, aber als unmittelbare Folge des Sündenfalls dennoch tot ist. Gebe zu, das hört sich jetzt an wie im schlechten Zombiefilm, das ist aber die Realität. Ein Mensch ohne Jesus kann bis zu seinem körperlichen Exitus zwar einen runden Geburtstag nach dem anderen genießen, aber nicht das Leben, denn solches besitzt er gar nicht. Ganz nach Johannes Kapitel 3, Vers 36, ich lese es uns, Johannes Kapitel 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also, alles, was von Gott getrennt ist, ist tot. Wie ein Bier ohne Schaum. Nein, wann? Quatsch, ich meine, wie ein Baum ohne Wurzel natürlich. Oder wie ein Bachlauf ohne Wasser. Ja, und was das Leben anbelangt, so sei folgende Anekdote gestattet, die ich zwar schon mal hier erzählt habe, aber da Sie mir damals nicht zugehört haben, einfach mal wiederhole. Ein katholischer Priester, ein evangelischer Pastor und ein jüdischer Rabbi diskutieren darüber, wann denn das Leben beginnt. Und der Priester meint, das Leben beginnt mit der Zeugung im Mutterleib. Quatsch, erwidert der Pastor, das Leben beginnt mit der Geburt. Da meldet sich der Rabbi zu Wort. Mumpitz, ihr seid doch beide total Mischugge. Das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Hause sind. Drei verschiedene Sichtweisen. Biologisch betrachtet möchte ich dem Katholiken recht geben. Aber im Grunde liegen alle drei falsch. Denn das wirkliche Leben beginnt mit unserer Bekehrung, mit unserer Erlösung und unserer Wieder- bzw. Neugeburt in und durch Jesus Christus. Erst das neue Leben in Christus ist das Leben, was es wert ist, Leben genannt zu werden. So wie es auch in Johannes Kapitel 5, Vers 24 geschrieben steht. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, hört das Wort der Erlösung. Ja? Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Also, ich hatte gesagt, auch wir waren einst tot, so wie es uns unter anderem hier auch der Epheserbrief zu verstehen gibt. Aber an diesem unheilvollen Zustand hat sich mit unserer Bekehrung alles geändert. Denn mit unserer Neugeburt sind wir jetzt eben vom Tod zum Leben gelangt oder wie es Epheser Kapitel 2 Vers 5 ausdrückt, mit Christus lebendig gemacht. Und jetzt schauen wir uns an, was es mit dem Tod und der Auferstehung auf sich hat, da die Bibel ja von zwei Toten und von zwei Auferstehungen spricht. Widmen wir uns zunächst einmal den Unerlösten, also denen, die mit Gott unversöhnt bleiben. Und da haben wir im Römerbrief in Kapitel 5, Vers 12 folgende Aussage, Römer Kapitel 5, Vers 12. Wie die Sünde durch einen einzigen Menschen in die Welt kam, so auch die Rettung aus der Gewalt der Sünde. Die Sünde dieses einen brachte den Tod mit sich. Und alle, wohlgemerkt, alle ohne Ausnahme gerieten unter die Herrschaft des Todes. Mit diesem Sündenfall erfolgte also die Trennung von Gott, also der geistliche Tod. Und das ist praktisch der erste Tod. Und damit einhergehend muss jeder Mensch auch körperlich sterben, ob gläubig oder nicht, ob gesund oder nicht, ob sportlich oder nicht, ob vegan oder nicht, ob klimaschonend oder nicht, ob geschminkt oder nicht, ob männlich oder dämlich. Völlig egal. Die ureigenste Todesursache ist nämlich gar nicht ihr ungesunder Lebensstil, sondern die Sünde. Womit ich jetzt nicht gesagt haben will, dass du ungesund leben und ohne Helm Motorrad fahren sollst. Nein, das nicht. Aber nochmals, die ureigenste Todesursache ist die Sünde. Und so ist in Römer Kapitel 6, Vers 23 auch von dem Tod als Lohn der Sünde die Rede. Ja, wir könnten auch sagen, als logische Schlussfolgerung der Sünde erfolgt der Tod. Zuerst der geistliche und dann der körperliche. Und tatsächlich ist ja seit dem Sündenfall die ganze Welt diesem Prozess des Altern und Sterbenmüssens unterworfen. Ganz nach Römer Kapitel 8, Vers 20, Römer Kapitel 8, Vers 20, die Schöpfung, wohlgemerkt, nicht nur der Mensch, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Alles geht den Bach runter, nicht nur in Deutschland. Ja. Alles zerfällt, ob Mensch oder Maschine, ob Tier oder Pflanze. Alles entschwindet wie ein Dampf im Wind. Das ist der erste Tod. Als Lohn der Sünde, die logische und unvermeidliche Folge des Sündenfalls. Ja, und jetzt stellen wir uns einfach mal diese praktische Frage. Ja, aber wo befinden sich eigentlich die Toten mit ihrem körperlichen Ableben? Und ich muss voranschicken, dass ich ja noch nie wirklich tot war. Auch wenn ich vielleicht manchmal so rieche. Ne? So, und Und mein Wissen aus der Heiligen Schrift ist auch nur Stückwerk. Kurzum, diese Thematik, worum es heute späten Nachmittag geht, diese Thematik ist ja noch weitaus vielschichtiger, als ich es jetzt versuche darzulegen, und ich erhebe auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, geschweige denn auf absoluter Richtigkeit. Und viele Menschen haben bereits versucht, diese Frage nach dem Tod oder auch nach der Auferstehung oder dem Aufenthaltsort der Toten zu beantworten. Aber nochmals, niemand von diesen war selber schon mal tot. Scheintot vielleicht. Aber Scheintot ist halt nicht tot, sondern eben nur zum Scheintot. Und somit reden diese Menschen über etwas, von dem sie eigentlich aus sich selbst heraus gar keine Ahnung haben. Woher auch? Dadurch, dass noch niemand richtig gehend tot war, sind all deren Aussagen zunächst einmal nichts weiter als kühne Behauptungen, Spekulationen, Vermutungen, Theorien, ja vielleicht sogar Wunschdenken. Und so verhält es sich im Übrigen nicht nur mit der Frage nach dem Wohin, sondern in gleicher Weise auch mit der Frage nach dem Woher. Eine zuverlässige Antwort nach dem Woher kann uns doch nur der geben, der selber der Ursprung ist oder zumindest mit bei der Schöpfung zugegen war. Und genauso verhält es sich auch mit der Frage nach dem Tod und dem Aufenthaltsort der Verstorbenen. Eine zuverlässige Antwort kann uns nur der geben, der selber tot war und wieder ins Leben zurückgekehrt ist und oder selber Herr über das Leben und den Tod ist. Und genau über einen solchen Menschen und über einen solchen Gott berichtet die Heilige Schrift. Wo also finden wir eine zuverlässigere und glaubwürdigere Antwort als in der Bibel? In der Bibel offenbart sich uns Gott als der Herr der Lebenden und als der Schöpfer allen Seins. Und darüber hinaus wird uns Gottes Sohn Jesus Christus als derjenige vorgestellt, der den Tod besiegt hat. Gestorben am Kreuz von Golgatha. Er war nicht scheintot, sondern tot. Gestorben am Kreuz von Golgatha und am dritten Tage auferstanden aus den Toten. Und von daher kann man jeden Menschen nur mit Inbrunst zurufen: Wollen Sie mehr erfahren über das Woher und Wohin, dann schlagen Sie die Bibel auf und lesen Sie darin. Und genau das wollen wir jetzt tun. Wohl wissend, dass unser Wissen nur Stückwerk ist, aber gleichwohl wissend, dass Gott mit allem und jedem zum Ziel gelangen wird. Also, wenn ein Mensch stirbt, dann landet er nicht im Nirgendwo, sondern im Totenreich. Und der geläufigste Begriff für das Totenreich, das ist im Alten Testament das hebräische Wort Sheol und dem vergleichbar im Neuen Testament das griechische Wort Hades. Und je ein Beispiel sei hier aufgeführt. In 1. Mose, Kapitel 37, Vers 35, da spricht Jakob, als man ihm glauben ließ, dass sein Sohn Josef tot sei: Ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. Und für Totenreich steht hier das hebräische Wort Sheol. Im Neuen Testament, da heißt es in der Stelle, wo es um den reichen Mann und dem armen Lazarus geht, in Lukas Kapitel 16, Vers 23, und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und hier steht für das Totenreich das griechische Wort Hades. Ohne jetzt ins Detail zu gehen und noch weitere Bibelstellen aufzuführen, so zeigt uns aber insbesondere der Bericht aus dem Lukasevangelium, dass dieses Totenreich, Hades oder Sheol genannt, zu diesem Zeitpunkt ganz offensichtlich noch einmal unterteilt war. Denn aus Lukas Kapitel 16 erfahren wir, dass sich ja sowohl der reiche Mann als auch der arme Lazarus im Hades befinden. Aber ganz offensichtlich in unterschiedlichen Ebenen, die auch nicht überwunden werden konnten. Ganz oberflächlich spreche ich jetzt mal von einer oberen und einer unteren Abteilung innerhalb dieses Totenreiches. Also diese Begriffe finden Sie in der Bibel nicht, das ist jetzt eine eigene Wortschöpfung. Ja? Obere und untere Abteilung des Totenreiches. Die Ungläubigen, das heißt die Unerlösten, die Jesus nicht als ihren Retter angenommen haben, so wie eben dieser reiche Mann aus Lukas Kapitel 16, die befinden sich innerhalb dieses Totenreiches in der sogenannten unteren Abteilung. Das ist der Ort, wo alle Unerlösten bei vollem Bewusstsein bis zum jüngsten Gericht aufbewahrt werden. Und wo auch sie nach ihrem Tod ihr böses Erwachen erleben, wenn sie denn nicht an Jesus als ihren Herrn und Erlöser glauben. Und zwar völlig egal, ob sie sich erdbestatten, verbrennen, kompostieren oder einfrieren lassen. Denn die Bestattungsart betrifft nur ihre Hülle, ihren Körper, ihren Leib. Geist und Seele jedoch werden weiter Bestand haben. Und die Bibel, sie spricht dabei von einem Ort der Qualen, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird und wie es dort wirklich aussieht und was man an diesem Ort tatsächlich empfindet, das weiß ich nicht. Und ich will es auch gar nicht wissen. Aber was wir wissen ist, dass niemand an diesem Ort glücklich ist und dass dort nicht einen Augenblick lang Freude herrschen wird. Es ist ein Ort der absoluten Gottesferne, ein Ort der geistlichen Finsternis, ein Ort ohne jede Liebe, ein Ort ohne jede Freude, ein Ort ohne jede Zufriedenheit, ein Ort ohne jeden Trost und ohne jeden Beistand. Ihr Durst wird nie gestillt, aber sie werden nicht verdursten. Sie werden keine Liebe erfahren und selber nicht fähig sein, Liebe zu üben. Sie werden ein ständiges Verlangen haben, aber niemals zufriedengestellt werden. Und wenn sie dort auch nicht alleine sein werden, so werden sie dennoch einsam und verlassen sein. Ja, es ist der Ort, den man selbst seinem ärgsten Feind nicht gönnen mag. Und demgegenüber steht das sogenannte Paradies, wo sich die an Christus Gläubigen, also die Erlösten, bei vollem Bewusstsein nach ihrem körperlichen Tod aufhalten werden. Das ist also der Ort, wo sie unmittelbar nach ihrem letzten Atemzug sein werden, wenn sie denn erlöst und ein Kind Gottes sind. Und auch hier kann ich wieder nur sagen, dass ich nicht den blassesten Schimmer habe, wie es im Paradies konkret aussehen mag, aber es wird ein Ort der unvergänglichen Freude sein. Ja, es ist das genaue Gegenteil von der unteren Abteilung des Totenreiches. Ein Ort der Gegenwart Gottes, ein Ort des Lichts, ein Ort der überschwänglichen Liebe und Freude, ein Ort, den man selbst seinem ärgsten Feind von Herzen gönnen möchte. Naja, so sollte es zumindest sein, ne? Wenn man die Gesinnung an den Tag legt, die der Herr Jesus hatte, als er die Herrlichkeit beim Vater freiwillig verließ, um die Menschen vor der Hölle zu bewahren. Ja, und dass es zwischen diesen beiden Orten keine Verbindung gab und keine Verbindung gibt, das zeigt ja der Bericht vom reichen Mann und armen Lazarus, können Sie selber mal nachlesen in Lukas Kapitel 16. Der reiche Mann befindet sich in der sogenannten unteren Abteilung des Hades und Lazarus befindet sich im Paradies beziehungsweise im Schoß Abrahams. Und bezüglich des Unterschiedes zwischen dem Schoß Abrahams und dem Paradies sei gesagt, dass der Schoß Abrahams der Aufenthaltsort der Gläubigen vor Golgatha war und das Paradies der Aufenthaltsort der Gläubigen nach Golgatha ist. Wann genau und zu welchem Zeitpunkt auch immer, jedenfalls hat der Herr Jesus die Gläubigen, die sich bis anhin im Schoß Abrahams befunden haben, so wie dieser arme Lazarus ja auch, mit ins Paradies geführt, so dass jetzt dann im Paradies die Gläubigen des alten Bundes mit den Gläubigen des neuen Bundes vereint sind. Denken wir hier auch an die Zusage des Herrn Jesus an den bußfertigen Verbrecher am Kreuz, den der Herr Jesus sagte: Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Was ja im Übrigen auch bedeutet, dass auch der Herr Jesus selbst zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung im Paradies war. Und demzufolge glaube ich auch, dass sich seitdem, also jetzt neutestamentlich betrachtet, nach Golgatha, das Paradies gar nicht mehr im ursprünglichen Hades befindet, sondern tatsächlich im Himmel. Und dass es dort auch keinen Seelenschlaf gibt, sondern Kinder Gottes sehr wohl bei vollem Bewusstsein beim Herrn sind. Und so heißt es ja auch im 2. Korintherbrief, ich will uns das lesen, 2. Korinther Kapitel 12, da haben wir ja einen ganz interessanten Bericht von Paulus, da schreibt er Folgendes, 2. Korinther Kapitel 12, ab Vers 2. Die Verse 2 bis 4, da schreibt Paulus: Ich weiß von einem Menschen in Christus, das ist schon mal wichtig. Hier geht es um einen Gläubigen, ja? Hier geht es um einen Erlösten. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte. Also zum einen ist hier nicht von einer Totenstille die Rede, ne? Hier ist nicht von einem Seelenschlaf die Rede, sondern von unaussprechlichen Worten. Und zum anderen ist davon die Rede, dass sich das Paradies im Himmel befindet und nicht im Totenreich. Und wenn wir dann auf Lukas Kapitel 16 zurückkommen und dem Geschehen zwischen dem reichen Mann, der sich im Hades, und dem armen Lazarus, der sich im Schoß Abrahams befindet, dann verdeutlicht dieser Bericht ja ebenfalls, dass die Seele bei vollem Bewusstsein weiterlebt, und zwar sowohl die Seele des Gläubigen als auch die des Ungläubigen. Und des Weiteren zeigt uns der Bericht, dass diese sogenannte untere Abteilung des Hades ein Ort der Qual ist. Denn wie hat es der reiche Mann gesagt? Ich leide Pein in dieser Flamme. Und wie immer das auch zu verstehen sein mag, lustig wird es sicherlich nicht. Und ein weiteres offenbart uns dieser Bericht, nämlich die Tatsache, dass es nach dem Tod keine Gelegenheit zur Bekehrung mehr gibt und die Toten auch keinen Kontakt zu den Lebenden aufnehmen können. Weder werden die Lebenden für die Toten noch die Toten für die Lebenden im Gebet einstehen können. Die Würfel sind gefallen und Kontakte ins Jenseits dürfen getrost als satanische Verführung verstanden werden. Halten wir also fest: Nach dem körperlichen Tod, dem sogenannten ersten Tod, werden die Gläubigen ins Paradies einziehen und die Ungläubigen in die untere Abteilung des Hades. Aber aus diesen gegenwärtigen Aufenthaltsorten der Toten wird es auf jeden Fall eine Auferstehung geben. Denn das Leben des Menschen endet nicht im Totenreich. Und so lautet es dann auch im Johannesevangelium in Kapitel 5, die Verse 28 und 29, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Also wir sehen, die Auferstehung betrifft alle Menschen, ob an Christus gläubig oder nicht. Und die, die das Gute getan haben, so wie es hier geschrieben steht, nein, 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 das sind nicht die Omis gegen rechts, sondern die, die nach dem Willen Gottes trachten. Und die, die das Böse verübt haben, das sind schlicht und ergreifend die, die sich eben nicht vom Willen Gottes und seinem Wort haben leiten lassen. Ja, und da müssen wir uns fragen, ja, und was ist der Wille Gottes? Lesen wir es beispielsweise im 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus Kapitel 2, der Wille Gottes, die Verse 3 bis 6. 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 3 bis 6. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich flechte ein, denn nur so, wenn man zur Wahrheit kommt, kann man auch gerettet werden. Ja? Nochmals, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Mit anderen Worten, das ist die Wahrheit. Und alles außerhalb von dem ist nicht nur keine Wahrheit, sondern Lüge. Lüge und Verführung. Der Wille Gottes ist also, dass der Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und die Wahrheit ist, dass einzig und allein in und durch Jesus Christus der Mensch mit Gott versöhnt wird. So, und wer das glaubt, wer das glaubt und für sich persönlich in Anspruch nimmt oder in Anspruch genommen hat, ja, höre das Wort der Erlösung, das ist derjenige, der Gutes getan hat und zur Auferstehung des Lebens berufen ist. Und jetzt, nach der Gewissheit, dass mit dem Tod eben nicht alles aus ist, kommen wir auf die erste Auferstehung zu sprechen und lesen dazu aus 1. Korinther Kapitel 15. Und das ist ja sowieso, das ist ja das Kapitel schlechthin, wenn es um die Auferstehung geht. Und deswegen werden wir auch immer wieder mal so ein paar Verse jetzt daraus lesen. 1. Korinther Kapitel 15, zunächst einmal die Verse 20 bis 23. 1. Korinther Kapitel 15, die erste Auferstehung, die Verse 20 bis 23. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Also, der Tod kam durch Adam, der stellvertretend für den Sündenfall steht. Und die Auferstehung kommt durch Jesus Christus. Und da bei Gott alles seine Ordnung hat, wird hier auch gesagt, dass der Herr Jesus der Erstling der Entschlafenen ist. Und danach, so heißt es hier in Vers 23, werden die aus dem Totenreich auferstehen, welche Christus angehören. Und hier wird nicht nur gesagt, wer auferstehen wird, nämlich diejenigen, die Christus angehören, die sich folglich also im Paradies befinden, sondern auch wann diese auferstehen werden. Nämlich mit der Wiederkunft des Herrn Jesus. Hier, Vers 23. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören. Jetzt kommt der Zeitpunkt bei seiner Wiederkunft. Ja, und welche Wiederkunft ist hier gemeint? Nun, hier geht es um die Wiederkunft des Herrn Jesus im Rahmen der Entrückung. Das heißt, die erste Auferstehung, die können wir im Prinzip noch einmal unterteilen, denn die erste der ersten Auferstehung, sagen wir 1a, findet statt mit der Entrückung, die noch vor der großen Trübsal stattfinden wird und, liebe Geschwister, halten Sie sich fest, jederzeit stattfinden kann. Und selbst wenn Sie sich festhalten, sind Sie bei der Entrückung dabei. Ja? Wenn Sie denn der Schar der Erlösten in Christus angehören. Diese Entrückung kann jederzeit stattfinden. Ganz nach 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus, und ich sage jetzt mal, das sind die, die im Paradiese sind, ja? Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Hier ist also von der Auferstehung der Toten in Christus die Rede, die mit der Entrückung aus dem Paradies heraus, mit dem Auferstehungs- bzw. Herrlichkeitsleib überkleidet werden, mit dem sie dann auch ins tausendjährige Reich einziehen. Wichtig, es ist ein komplexes Thema, ja? Sie haben morgen den ganzen Tag Zeit, darüber nachzudenken, ne? Bis zum Abend. Wichtig, Ihr verstorbener und an Jesus gläubiger Ehemann oder wer auch immer ist bereits im Paradies, bei vollem Bewusstsein, aber noch nicht mit dem Herrlichkeitsleib überkleidet. Das geschieht erst mit der Entrückung. Und somit zurück hier zu 1. Thessalonicher Kapitel 4 und den Toten in Christus, die zuerst auferstehen werden. Und in einem Atemzug ist dann auch von denen die Rede, die zu diesem Zeitpunkt noch leben. Vers 17, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16 haben wir gelesen, ne? Und die Toten in Christus werden, ich flechte ein, aus dem Paradies heraus zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Zugleich. Nicht Tage später, nicht Wochen später, nicht Monate später, nicht Jahre später. Zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Das ist praktisch die Zusammenführung aller Erlösten. Der bereits Gestorbenen, die sich augenblicklich im Paradies befinden, und der noch Lebenden. Ganz nach dem Wort des Herrn Jesus aus Johannes Kapitel 11, die Verse 25 und 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Ist das nicht großartig? Mit Worten überhaupt nicht zu beschreiben, ne? Aber mit dem Herzen zu glauben. Und natürlich klingt das alles irgendwie so ein bisschen abstrakt, theoretisch. Aber glauben Sie mir, liebe Geschwister, wenn wir vom Glauben zum Schauen gelangen, dann werden wir keine Fragen und auch keine Einwände mehr haben. Und auch jetzt, höchstwahrscheinlich, auch garantiert sogar, wird manch einer sagen, nee, also das sehe ich aber anders. Ne? Ich habe ja gesagt, ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit und schon gar nicht auf Richtigkeit. Ja? Mein Wissen aus der Heiligen Schrift ist nur Stückwerk. Letztendlich bin ich nur ein Theoretiker. Vielleicht liege ich falsch in dem einen oder anderen Detail. Aber wenn wir vom Glauben zum Schauen gelangen, glauben Sie wirklich, das wird uns dann noch interessieren? Was ich hier heute verzapft habe? Keine Fragen, keine Einwände mehr, sondern wir werden einfach nur noch staunen. Staunen, jubeln und frohlocken und Gott von ganzem Herzen Dank sagen. Ja, das wird eine Freude sein, liebe Geschwister, die alles bisher Erlebte erblassen lässt. Also, wir halten fest. Die erste Auferstehung erfolgt während der Entrückung mit der Wiederkunft des Herrn Jesus für die Seinen und beinhaltet das Überkleidetwerden mit den Herrlichkeitsleibern. Des Weiteren ist aber auch in der Offenbarung in Kapitel 20 von der ersten Auferstehung die Rede, wir können sagen 1b, und das betrifft jetzt die Märtyrer aus der großen Trübsal. Und da lese ich mal auszugsweise eben hier aus dieser Stelle, Offenbarung Kapitel 20 ab Vers 4, auszugsweise. Offenbarung 20 ab Vers 4, und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, also während der großen Trübsal. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Also das, was hier beschrieben wird, das ist jetzt die sichtbare Wiederkunft des Herrn Jesus nach der Entrückung und nach der großen Trübsal, sowie unmittelbar vor dem Beginn des Millenniums, dem sogenannten tausendjährigen Reich. Und im Zuge dessen werden jetzt die Gläubigen, die ja dann erst während der Trübsal zum Glauben gekommen sind und dann den Märtyrertod gestorben sind, auferstehen zum ewigen Leben und mit ins tausendjährige Reich hineingeführt werden. Das ist also auch Bestandteil der ersten Auferstehung, die jedoch erst später erfolgen wird, da diese Auferstehung die Menschen betrifft, die erst während der Trübsal zum Glauben an den Herrn Jesus gelangen werden. Und diese erste Auferstehung hier, egal ob jetzt A oder B, das ist die erfreuliche, das ist die angenehme Auferstehung, die über das Millennium hinaus in die Herrlichkeit gipfelt. Und fester Bestandteil dieser Auferstehung ist eben das Überkleidetwerden mit dem Auferstehungs- bzw. Herrlichkeitsleib. So wie es auch im 1. Korinther Kapitel 15 lautet. Ich habe ja gesagt, 1. Korinther Kapitel 15, das Kapitel über die Auferstehung. Und da heißt es in Vers 44, es wird gesät ein natürlicher Leib. Das ist unser diesseitiger Leib, ne? Dieser Leib aus Fleisch, Fett, Knochen und was weiß ich nicht alles. Aber es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Und das ist eben unser neuer Leib, auch Auferstehungs- und Herrlichkeitsleib genannt. Und da kann man wahrlich nur sagen, wohl dem, der Teil hat hier an der ersten Auferstehung. Und nun kommen wir auf den zweiten Tod zu sprechen, wo es wahrlich nicht um Freude geht, sondern um die ganze Ernsthaftigkeit der Sünde. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 14, da steht geschrieben, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und in Vers 6 hier aus Offenbarung Kapitel 20, da heißt es, glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Das sind die Erlösten in Christus, die bei der Entrückung dabei sind oder dann halt den Märtyrertod während der großen Trübsal gestorben sind. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Hier ist also nicht nur von einer ersten Auferstehung, sondern zugleich auch von einem zweiten Tod die Rede, der jedoch über die Erlösten in Christus keine Macht hat. Und warum nicht? Weil wir ja bereits mit der ersten Auferstehung beim Herrn sind und folglich auch keinen Tod mehr fürchten müssen. Bist du ein Erlöster in Christus? Die Frage muss sich ein jeder selber stellen und auch ein jeder selber beantworten. Bist du ein Erlöster in Christus? Hast du das Wort der Erlösung gehört und für dich persönlich auch angenommen? Kannst du am Sonntagmorgen? Kommen Sie am Sonntagmorgen zum Gottesdienst? Und können Sie dann am Sonntagmorgen mit einstimmen? Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und ich mit ihm. Dann hat der zweite Tod keine Macht über dich. Und du kannst in das Wort aus 1. Korinther Kapitel 15 mit einstimmen. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn du dir dieser Erlösung aber nicht gewiss bist, wenn du nicht in Jesus von Neuem geboren bist, dann solltest du dich vor dem zweiten Tod noch mehr fürchten als vor dem ersten. Denn aus dem zweiten Tod wird es keine Rettung und keine Erlösung geben. Aber schauen wir uns das an und fragen wir uns, ja, was beinhaltet der zweite Tod? Was macht diesen zweiten Tod so schrecklich? Nun, der erste Tod, das ist ja der geistliche, beziehungsweise dann auch leibliche Tod, dem abgesehen mal von der Entrückung der noch Lebenden. Niemand wird entfliehen können. Ja, und was ist der zweite Tod? Der zweite Tod ist die ewige Verdammnis, die jedem verheißen ist, der nicht an Jesus Christus glaubt. Und wir haben bereits gesagt, dass auch die Unerlösten aus den Toten auferstehen werden, denn der Mensch, der im Bilde Gottes geschaffen wurde, ist für die Ewigkeit bestimmt. Diese Auferstehung findet jedoch erst nach dem tausendjährigen Reich statt, so wie es in Offenbarung Kapitel 20, Vers 5 lautet, die übrigen der Toten, die also nicht bei der ersten Auferstehung mit dabei waren, die nicht entrückt wurden, die nicht als Märtyrer in der großen Trübsal gestorben sind, die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Also nochmals, um das hier ein wenig auf die Reihe zu bekommen, ne? Nicht weil ich glaube, dass Sie mir nicht folgen können, sondern um selber nicht den Faden zu verlieren. Ne? Also, schauen wir uns das nochmal an, Schritt für Schritt. Der erste Tod hat mit dem Sündenfall Einzug in die Schöpfung gefunden und tritt seitdem jederzeit ein. Also in dem Moment, wo sie sterben, sterben sie den ersten Tod. Die erste Auferstehung findet vor Beginn des tausendjährigen Reiches statt. Und all diejenigen, die an der ersten Auferstehung teilhaben, die werden auch ins Millennium einziehen, und zwar mit ihren Herrlichkeitsleibern. Die Unerlösten jedoch werden nicht ins Millennium einziehen dürfen, und somit findet deren Auferstehung auch erst nach dem tausendjährigen Reich statt. So wie wir es gelesen haben, die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Und das wiederum bedeutet, dass der zweite Tod und die zweite Auferstehung unmittelbar zusammenhängen. Die Auferstehung der Ungläubigen ist also die zweite Auferstehung, in welcher die endgültige Trennung zwischen Himmel und Hölle erfolgen und es einen neuen Himmel und neue Erde geben wird. Und so lese ich uns aus Offenbarung Kapitel 20, die Verse 11 bis 15. Offenbarung Kapitel 20, die Verse 11 bis 15. Offenbarung 20, 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, das sind jetzt die hier von der zweiten Auferstehung, ne? Also die Ungläubigen. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Alle, die nicht bei der ersten Auferstehung dabei waren, werden nach ihrem Tun gerichtet und in den Feuersee geworfen werden. Und das wiederum bedeutet, dass das Totenreich eben kein ewiges Reich ist, sondern ein vorübergehender Aufenthaltsort, aus dem heraus es auf jeden Fall eine Auferstehung geben wird. Gegenwärtig befindet sich niemand in der Hölle. Das geschieht erst mit der Wiederkunft des Herrn Jesus in Kraft und Herrlichkeit, wenn im Rahmen des sogenannten jüngsten Gerichts der Hades mit den Unerlösten in die Hölle geworfen wird. Nochmals, Offenbarung Kapitel 20, Vers 14. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und diesen Begriff hier, Feuersee, den finden wir zwar tatsächlich nur in der Offenbarung, aber es wird deutlich, dass dieser Feuersee identisch ist mit dem in den Evangelien verwendeten Begriff Gehenna, das in unseren Bibelübersetzungen zumeist mit Hölle übersetzt wird. Und wenn in Offenbarung Kapitel 20 geschrieben steht, der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen, dann bedeutet das, dass es ab da an keinen Tod und auch keinen Tod und auch kein Totenreich mehr geben wird. Und so heißt es ja auch im 1. Korinther Kapitel 15, Vers 26, als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Der Tod ist ja eine Folge des Sündenfalls. Und sobald die gesamte Schöpfung vom Sündenfall gereinigt ist, wird es auch keinen Tod mehr geben. Und folglich wird auch der Hades, dieses Reich der Toten, aufgelöst werden. Denn keine Toten, kein Totenreich. Da kann man abermals sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und interessant ist noch, und damit komme ich zum Schluss, bevor ich zu der 20-minütigen Zusammenfassung komme. Interessant ist noch, das ist in Offenbarung Kapitel 1, Vers 18 lautet, dass der Herr Jesus die Schlüsselgewalt über den Tod und den Hades hat. Das heißt, dass es einzig und allein der Herr Jesus ist, der den Tod besiegt hat und der Maßstab dafür ist, wo der Mensch die Ewigkeit verbringen wird, nämlich entweder in der sogenannten Hölle oder aber dort, wo auch Christus Jesus wohnen und herrschen wird. Ja, und damit fassen wir dieses durchaus komplexe Thema zusammen. Der erste Tod ist nebst dem Geistlichen der körperliche Tod als Lohn der Sünde, und das betrifft alle Menschen. Mit diesem Tod ist aber keineswegs alles aus, da der Mensch für die Ewigkeit bestimmt ist. Und somit wird es auf jeden Fall eine Auferstehung geben, entweder zum ewigen Leben oder zur ewigen Verdammnis. Das Paradies, das ist der gegenwärtige Aufenthaltsort aller gestorbenen Gläubigen. Sie sind bereits beim Herrn, bei vollem Bewusstsein, aber noch ohne Auferstehungs- bzw. Herrlichkeitsleib. Der gegenwärtige Aufenthaltsort aller gestorbenen Ungläubigen hingegen ist die sogenannte untere Abteilung des Hades, aus der es keine Verbindung zum Paradies gibt. Die erste Auferstehung umfasst die Entrückung der Gläubigen sowie die Auferstehung der Märtyrer aus der großen Trübsal. Diese Auferstehung beinhaltet das Überkleidetwerden mit dem Herrlichkeitsleib und findet vor der großen Trübsal beziehungsweise vor Beginn des Millenniums statt. Die zweite Auferstehung umfasst die Auferstehung der Gläubigen, der Ungläubigen. Und da diese ja nicht entrückt werden, findet diese auch erst nach dem Millennium statt und beinhaltet das abschließende Gericht. Der zweite Tod ist die endgültige Trennung von Gott, so dass den Erlösten dieser Tod erspart bleibt. Der Feuersee wiederum ist der endgültige und abschließende Aufenthaltsort aller abgeurteilten Ungläubigen. Wir sprechen hier auch von der Hölle. Ja, und der neue Himmel und neue Erde, ist schließlich der endgültige und ewige Aufenthaltsort aller Erlösten, die mit dem Herrlichkeitsleib versehen in der Gegenwart Gottes leben dürfen. Und so will ich schließen mit dieser wunderbaren Verheißung auf den neuen Himmel und der neuen Erde aus Offenbarung Kapitel 21, die Verse 1 bis 5. Und das ist mein Schlusswort. Offenbarung Kapitel 21, die Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Amen. Amen. Gott segne Sie.